Das Korn ist nicht Erbe mit der Hülle. Gepredigt am 18. Februar 1965. Dies ist die erste der fünf denkwürdigen Versammlungen, die im Schulgebäude in Jeffersonville im Frühjahr 1965 stattfanden. Lasst uns einen Augenblick für das Gebet stehen bleiben. Wir wollen unsere Häupter beugen. Teurer Gott, wir erachten dies als ein großes Vorrecht, die Gelegenheit zu haben, heute Abend einer sterbenden Welt und einer sterbenden Generation einen lebendigen Christus zu bringen. Wir bitten dich, dass du unsere Worte und unsere Anstrengungen salben mögest, dass sie nicht leer zu dir zurückkehren, sondern das ausrichten, was sie bezwecken sollen. Hilf jedem Mann, jeder Frau, jedem Knaben oder Mädchen, das hier ist heute Abend, das bedürftig ist. Vater, wir wissen, dass wir alle bedürftig sind, und wenn wir heute Abend weggehen, mögen wir dann in unseren Herzen so fühlen, wie jene, die von Emmaus kamen, nachdem sie Zeuge der Auferstehung von Christus waren, als sie sagten, brannte nicht unsere Herzen in uns, als er zu uns auf dem Wege sprach. Gewähre es, Herr, heile die Kranken und die Angefochtenen. Möge keine einzige schwache Person mehr unter uns sein nach der Versammlung heute Abend. Und über allen Dingen möge nicht ein einziger Ungläubiger zurückbleiben, Herr. Mögen sie alle zum ewigen Leben glauben, denn das ist unser Zweck des Versammelns hier. Diese Segnungen bitten wir zur Ehre des Königreiches Gottes im Namen von Jesus Christus, dem Sohne Gottes. Amen. Ihr dürft euch setzen. Es ist gut, heute Abend wieder hier zu sein. Ich sehe, dass einige stehen. Ich denke, dass die Telefone jetzt eröffnet sind zu vielen verschiedenen Städten im Land, von San Francisco, Tucson bis zum Osten. Und durch diese Telefone senden wir Grüße zu Ihnen. Wir sind im Auditorium heute Abend und das Hauptauditorium ist überfüllt. In den Gängen und an den Wänden stehen die Menschen. Und wir haben gehört, dass sie morgen versuchen werden, die andere Seite zu öffnen, zum Gymnasium hinüber. Und dann haben wir ein größeres Auditorium und dann sind einige tausend mehr Menschen haben da Platz. Und wir hoffen, dass das morgen Abend geht. Es ist heute schon gefüllt am ersten Abend und dann wird es morgen noch mehr Menschen haben. Ich sehe, dass sie überall extra Stühle und alles Mögliche haben, auch heute Abend. Wir sind unter großer Erwartung. Erstens, dem Kommen des Herrn Jesus und dem Nächsten der Errettung für verlorene Seelen, dass sie ihn heute Abend empfangen und bereit sind für sein Kommen, wenn er erscheint. Ich möchte spezielle Grüße und ein Willkommen all diesen Männern geben, die auf der Plattform sind, diesen feinen Männern. Und ich habe gehört, dass viele Prediger sind. Einige hundert oder mehr sitzen auf der Plattform und wir sind gewiss sehr dankbar, dass sie hier sind. An all euch Menschen, wo ihr seid, in verschiedenen Teilen der Nation, ich habe gehört, dass einige von Übersee gekommen sind. Wir sind so dankbar, dass ihr euch dieser Gemeinschaft mit uns erfreuen könnt und wir sind unter Erwartung, dass Gott uns etwas gibt während diesen Versammlungen. Es scheint, dass mein Herz eigenartig alarmiert wurde, seit ich daran dachte, für diese Versammlungen hierher zu kommen, dass ich ein starkes Gefühl habe, dass etwas im Begriff ist zu geschehen. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich hoffe, dass es eine große Offenbarung von Gott ist, die uns zubereitet und uns zu besseren Bürger seines Königreiches macht, während wir in dieser dunklen Welt der Sünde und des Unglaubens gehen. Dieser Boden heute Abend, genau dieser Fleck, hat für mich eine große Bedeutung. Seitdem ich wusste, dass Sie dieses Schulauditorium hier bauen würden, wollte ich Versammlungen an dieser Stelle halten. Ich bin sehr dankbar der Schulleitung und jenen, die uns entgegenkommenderweise dies ermöglichten. Es war auf diesem Flecken, ungefähr hier, wo dieses Gebäude heute Abend steht, wo eine große Sache etwa vor 30 Jahren geschehen ist, genau auf diesem Grund. Das war damals ein Ginsterfeld. Und ich lebte in einem kleinen Haus, gerade da hinten etwa 200 Meter entfernt. Und in jenen Tagen war ich sehr besorgt um die Errettung meines Vaters und meiner Mutter, denn beide sind dahin gegangen. Und speziell in jenen Tagen war ich um meinen Vater besorgt. Ich erinnere mich, dass ich auf der Veranda schlief. Es war warme Sommerzeit. Diese Sache steht in dem kleinen Buch geschrieben, das genannt ist Jesus Christus, derselbe gestern, heute und für immer. Oder dann ist es in dem kleinen Buch, das heißt, ich war der himmlischen Vision nicht ungehorsam. Und während ich dort auf der Veranda lag, erwachte ich plötzlich und eine Last kam auf mein Herz für meinen Vater. Viele von euch Leuten hier in der Stadt kannten meinen Vater. Ich denke, er war ein großer Mann, wenn er auch ein Sünder war. Aber er hatte eine üble Gewohnheit und ich versuchte dagegen anzukämpfen, so fest ich konnte, die ganze Zeit. Das war das Trinken. Und in jener Nacht trank er und ich erwachte mit einer großen Last auf meinem Herzen für ihn und mit meinem Pyjama schlüpfte ich in die Hosen, ließ die Pyjama-Jacke an und ging dort hinaus ins Feld, ungefähr dahin, wo dieses steht jetzt. Dann kniete ich nieder und ich betete für meinen Vater. Und während ich betete und Gott bat, ihn zu retten, und ihn nicht als Sünder sterben zu lassen, dass ich ihn liebe. Und während ich im Gebet war, schaute ich auf Richtung Osten von hier aus. Und dort war eine Vision. Und gerade über mir, viele von euch kennen die Vision, war der Herr Jesus. Nun, ich bin nicht Illusionen unterworfen, so viel ich weiß, aber Visionen sind Wirklichkeit. Und dort stand der Herr Jesus das erste Mal, dass ich ihn je sah in einer Vision dieser Art. Er war etwa 3 Meter über meinem Haupt, stand in der Luft, hatte einen Fuß vorgesetzt wie bei einem Schritt. Er hatte ein weißes Kleid mit Fransen an der Seite, sein Haar hing auf seine Schultern und er sah aus, wie die Bibel sagt, etwa ein Mann um 30 Jahre, nur war er sehr klein, ein schlanker Mann, sehr klein. Er schaute aus, wie wenn er etwa 65 Kilo wiegen würde. Und ich schaute und ich dachte, da ist etwas, wo ich vielleicht verkehrt bin. Ich rieb meine Augen und schaute wieder. Und er stand etwas seitwärts und ich sah das Profil seines Gesichtes. Und der Anblick seines Gesichtes, wie ich es immer sah in den Visionen, es ist wie das Haupt von Hoffmanns Christus mit 30. Aus diesem Grunde habe ich es in meinem Hause, auf meiner Literatur und überall, wo ich es hinbringen kann. Denn so schaut er aus, nur er schaut aus, sehr klein zu sein. Und als ich ihn betrachtete, dachte ich, gewiss ist das doch nicht mein Herr, der hier steht. Und er war etwa in dieser Position. Und wo etwa dieses Pult ist jetzt? In dieser Umgebung, im Radius, wo ich stehe, vielleicht etwa 35, 45 Meter von hier im Umkreis. Und ich schaute auf und er stand dort. Ich biss mir in den Finger, um zu sehen, ob ich schlafe. Ihr wisst, wie das ist. Es schien, wie wenn es nicht möglich wäre. Ich war damals jung im Herrn, etwa 6 Monate hatte ich gepredigt. Ich biss in meinen Finger und ich nahm dort etwas von diesem Ginsterzweig. Ihr Leute vom Land wisst, ihr kennt den kleinen Zahnstocher dort am Ginster. Und ich begann zu kauen daran und ich sagte, das kann doch nicht sein. Träume ich denn? Dort ist das Haus, dort ist Vater, Mutter, dort sind die Kinder, dort ist das alte Steinhaus und der Teich, wo wir Enten jagten. Und da stehe ich doch auf dem Felde dort und es muss doch so sein. Und ich stieß gegen die Erde, stampfte mit dem Fuß ein wenig, schüttelte mein Haupt, rieb meine Hände, schaute wieder auf, schaute ihn weg, schaute wieder und dort stand er. Und der Wind begann zu wehen und ich sah die Ginsterbüsche sich bewegen. Als der Wind blies, bewegte sich auch sein Kleid wie Wäsche, die an der Wäscheleine flattert. Er stand dort und ich schaute es an. Und ich dachte, wenn ich nur sein Gesicht sehen könnte. Er hat Richtung Osten beobachtet, gerade in diese Richtung. Er hat intensiv beobachtet. Und ich ging herum, um sein Gesicht besser sehen zu können. Ich konnte ihn noch nicht sehr gut sehen. Er hatte seine Hände vor sich, verborgen von dort, wo ich stand. Und ich ging herum, ich räusperte mich in dieser Weise, um seine Aufmerksamkeit zu erregen, aber er hat sich nicht bewegt. Dann dachte ich, vielleicht kann ich ihn rufen. Und als ich sagte, Jesus, drehte er sein Haupt. Und als er mich anschaute, streckte er seine Hände aus gegen mich. Das ist alles, was ich mich erinnern kann. Bis etwa ein Tagesanbruch lag ich draußen auf dem Feld ungefähr an dieser Stelle. Mein Pyjama war nass von Tränen, ich hatte geweint und war ohnmächtig geworden. Sein Gesicht hat einen Charakter, den kein Künstler weder zeichnen noch malen könnte. Sie könnten es nicht tun. Er schaut aus wie ein Mann. Wenn man ihn betrachtet, könnte man vor Sympathie, Respekt und Ehrfurcht weinen. Und doch, wie wenn er genügend Kraft hätte, wenn er sprechen würde, würde sich die Welt umdrehen. Dieser Charakter könnte kein Künstler erfassen. Ich wusste bis heute nicht, was dies bedeutet. Aber hier bin ich, heute Abend, nach 30 Jahren, stehe in einem Auditorium, das heute dem Dienste des allmächtigen Gottes geweiht ist. Und ich, nur ein Laienmitglied damals, ein lokaler Ältester in der Baptistengemeinde, wo Roy Davis Pastor war damals. Und hier stehe ich. Und jetzt stehe ich hier und der Ort ist überfüllt, genau auf demselben Ort. Und ich glaube, sie sind erkauft durch das Blut von Jesus Christus selbst und in meine Hände gegeben, um euch diese 4 Tage Botschaft des Herrn zu bringen. Etwa 6 Monate später hatte ich meine erste Taufe dort unten am Fluss, wo das Licht herabkam, dort bei der Springstraße. Viele von euch Menschen möchten vielleicht hinabgehen und euch die Sache ansehen, die Springstraße und das Wasser dort am Flussufer. Und dort erschien der Engel des Herrn das erste Mal in der Öffentlichkeit. Es war etwa 2 Uhr am Nachmittag und eine Stimme kam und sagte, so wie Johannes dem ersten Kommen von Christus vorausgesandt wurde, so wird deine Botschaft dem zweiten Kommen vorausgehen. Dies ist nun 30 Jahre später und hier bin ich immer noch mit derselben Botschaft. Es ging um die Welt und ich bin froh, in meiner Heimatstadt zurück zu sein heute Abend und diesen Herrn Jesus Christus zu repräsentieren, den ich immer noch von ganzem Herzen liebe. Und jeden Tag wird er mir lieblicher als am vorherigen Tag. Ich habe nicht ein Jota meiner Lehre geändert, wie ich am Anfang begann. Ich glaube heute noch dieselbe Sache. Er ist derselbe, gestern, heute und für immer. Ich habe eine Botschaft, für die ich verantwortlich bin. Als die Botschaft damals begann, natürlich alle beteten für die Kranken, große Zeichen und Wunder geschahen, vor allem in den Reihen der Pfingstmenschen. Eine universelle Erweckung von Heilungskampagnen hat die Welt umzogen. 15 Jahre waren Erweckungen und fast auf jedem Hügel. Ich glaube, Erweckungsfeuer brennen. Buchstäblich Millionen haben Christus als ihren Retter durch diesen einen Auftrag angenommen. Da wurde Oral Roberts inspiriert und so weiter und weiter und weiter ging es. Nachdem die Pfingstgemeinde in einem tiefen Schlafe gelegen hatte damals. Meine Absicht und mein Verlangen heute Abend ist, diese Gemeinde wieder zu wecken für das Kommen des Herrn Jesus, das vor uns liegt. Ich muss sie schelten, ich muss Sünde schelten, in welcher Weise sie auch erscheint. Ich meine nicht die Denomination von irgendjemandem, ich habe eine Botschaft. Es ist schwer, heute von einer Gemeinde Unterstützung zu bekommen, so wie es war mit unserem Herrn Jesus, denn er ist es, nicht ich bin es. Als er am Anfang predigte, die Kranken heilte, die Tote erweckte, die Leprakranken reinigte, die Teufel herauswarf, da wollte jeder ihn. Aber als eine Zeit kam und jedes Mal folgt eine Botschaft jedem Zeichen, denn das Zeichen hat eine Stimme. Aber als er eines Tages sich setzte und sagte, ich und mein Vater sind eins, das war zu viel für sie. Und auch als er sagte, wer nicht mein Fleisch isst, das Fleisch des Menschensohnes, und sein Blut trinkt, der hat kein Leben in sich. Die Ärzte und vernünftig denkende Menschen hätten gesagt, dieser Mensch ist ein menschlicher Vampir. Er versucht euch dazu zu bringen, sein Fleisch zu essen und sein Blut zu trinken. Er hat es nie erklärt, er hat es einfach gesagt. Und heute Abend mögt ihr Dinge hören und während den Versammlungen, die einfach gesagt werden und wir können sie nicht erklären, aber denkt daran, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und für immer, wir glauben es. Wir haben nicht Zeit, um zu viel zu reden, denn wir müssen uns an gewisse Zeiten halten und wir möchten die Schulleitung ehren, dass sie diese Zeiten für uns festgesetzt hat und wir tun alles, um sie zu respektieren. Denkt daran, jedes Mal, wenn ein Sünder zu Christus kommen möchte, ihr braucht nichts weiteres zu tun, als heraufzukommen, ob ich predige oder singe, was immer es ist, gebt euer Leben an Christus, wo ihr steht und steht auf in eurem Sitz. Dazu sind wir hier, um euch zu helfen. Ich möchte noch zu Bruder Weil sprechen und zu Bruder Bordes und den Brüdern hier. Könnte nicht jemand in der Gemeinde heute Nachmittag oder eines Morgens Instruktionsversammlung geben für jene, die die Taufe des Heiligen Geistes suchen? Wäre das gut, ihr Brüder, Bruder Neville und alle von euch, Bruder Caps? Wenn jemand Instruktion möchte in der Taufe des Heiligen Geistes, kommt doch einfach zur Kapelle. Um welche Zeit?
Morning, about 10 o'clock.
Ungefähr 10 Uhr morgens. Wenn ihr eine Frage über die Lehre habt, eine Frage über die Botschaft, wenn euch nie persönlich gedient wurde oder ihr möchtet Gebet oder irgendetwas wissen, kommt doch einfach etwa um 10 Uhr morgens und trefft diese Männer. Einer oder mehr von ihnen werden euch instruieren, für die Kranken beten, Fragen beantworten, persönlich. Geht einfach zu ihnen und sie werden froh sein, euch zu helfen. Bevor wir uns dem Wort nähern, möchten wir uns dem Autor des Wortes nähern. Ihr könnt zu viel essen, ihr könnt zu viel trinken, ihr könnt zu viel lachen, ihr könnt zu viel gehen, aber ihr könnt nie zu viel beten. Ich möchte, dass überall Männer beten, heilige Hände erheben ohne Zweifel. Lasst uns beten. Teurer Jesus, Autor des Lebenswortes, und du bist dieses Wort. Wir kommen nun ernst zu dir, nachdem die Vision Gottes erklärt wurde. Du gibst mir Zeuge, Gott, dass es die Wahrheit ist. Herr Jesus, ich bete, dass du die Worte heute Abend salben mögest, dass jedes Ohr sie hört unter dem göttlichen Klang. Und wenn jemand hier ist oder im Lande hört, wenn sie nicht bereit und zubereitet sind, in dieser Stunde der Herausforderung der Stunde zu begegnen, der Botschaft Gottes, Buße zu tun und bereit zu sein, denn das Königreich Gottes nähert sich. Wir beten, dass es mit Ihnen heute Abend so sein möge, dass Sie die Stunde und Ihre Herausforderung empfangen. O Gott, ich möchte um Hilfe beten, ich kenne die Verantwortlichkeit und was es bedeutet, und dass ich eines Tages am Tage des Gerichtes antworten muss für alles, was ich hier oder irgendwo gesagt habe. Hilf mir, tief aufrichtig zu sein, Herr, mit allem, was ich kann, zu sagen aus deinem Wort, dass es Frucht bringt, denn dein Auftrag war, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Munde weichen, und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, das darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen, dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, denn der Herr ist mit dir, dein Gott, wo immer du gehst. Herr, mache es so heute Abend. Wir beten es im Namen von Jesus. Amen. Freitag und Samstag von 10 Uhr bis 12 Uhr in der Kapelle in der Aachen-Penn-Straße werden Instruktionen, Antworten über die Lehre, Gebete für die Kranken und was immer mehr sein. Kommt einfach hinab, wenn ihr Fragen habt oder etwas benötigt, da werden Männer sein, die es handhaben können. Der Herr segne euch. Für diese Eröffnungsversammlung heute Abend, ich kann nichts anderes machen, als gerade direkt in die Botschaft hineinzugehen. Dafür sind wir da. Dazu bin ich zurückgekommen und am Sonntagmorgen, so der Herr erlaubt, möchte ich die große Herausforderung des Tages begegnen über Heirat und Scheidung. Nun, in Galater 4, Vers 27 möchte ich diese Worte lesen, 27 bis 31. Denn es steht geschrieben, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, brich in Jubel aus und rufe laut, die du keine Geburtswehen erleidest, denn die Kinder der Einsamen sind zahlreicher als derjenigen, die einen Mann hat. Ihr aber, Brüder, seid wie Isaak Kinder der Verheißung, aber so wie damals der nach dem Fleisch Geborene den nach dem Geist Geborenen verfolgte, so ist es auch jetzt. Aber was sagt die Schrift? Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus, denn der Sohn der Magd soll nicht mit dem Sohn der Freien erben. Daher, Brüder, sind wir nicht Kinder einer Magd, sondern der Freien. Der Herr möge den Segen zum Lesen seines Wortes hinzufügen. Nun, ich glaube, wenn ich hier einen Text wie diesen nehme, sehr eigenartig, ungewöhnlich, aber manchmal finden wir Gott in diesen eigenartigen, ungewöhnlichen Stunden, ungewöhnlichen Wegen, ungewöhnlichen Dingen, denn Gott ist ungewöhnlich und jene, die ihm wirklich von ganzem Herzen dienen, dienen ihm in einer ungewöhnlichen Weise gegenüber den Dingen und Wegen der Welt. Und dieser Text wird genannt, das Korn ist nicht Erbe mit der Hülle. Paulus spricht hier vom buchstäblichen Samen Abrahams von den zwei Söhnen. Und Paulus bringt sich froh in die Position der Geburt durch die Freie. Wir wissen, dass Abraham zwei Söhne von zwei verschiedenen Frauen hatte. Gott gab ihm eine Verheißung durch Sarah, dass da ein Sohn geboren würde und durch diesen Sohn werde die Welt gesegnet werden. Alle Nationen würden durch diesen Sohn gesegnet. Und üblicherweise wird geglaubt, vor allem unter den Juden, dass Isaak dieser Sohn war, aber er war es nicht. Dieser verheißene Sohn von Abraham ist Jesus und er ist der königliche Same Abrahams. Aber Abrahams hatte zwei Söhne, den einen durch Hagar, welche die Magd seiner Frau war. Ein liebliches ägyptisches Mädchen, das Abraham in Ägypten gefunden hatte, um eine Magd zu sein für seine Frau. Und Sarah dachte, dass Gott nicht imstande sein würde, alle seine Verheißungen zu halten. Und sie sagte Abraham, er soll Hagar, ihre Magd, nehmen und sie heiraten. Damals war Polygamie legal in diesen Tagen. Und mit ihr das Kind zu haben. Und so hätte Gott es geplant, dass sie ein Kind haben würde, aber durch Hagar. Aber wir haben gesehen, dass es nicht so war. Aber wir verstehen auch, dass Gott vollkommen ist in drei. Gott ist vollkommen in drei. Gnade ist fünf. Sieben ist Vollkommenheit wie die Welt. Gott ist vollkommen in Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das ist die Vollkommenheit der Gottheit. Alles ein Gott in drei Manifestationen, drei Attributen eines Amtes oder drei Ämter in einer Gottheit. Und so sind auch drei in der Vollkommenheit, drei Stufen der Gnade für die Gemeinde. Rechtfertigung, Heiligung und die Taufe des Heiligen Geistes. Daraus besteht die neue Geburt. Wie ein Typ auf die natürliche Geburt. Wenn eine Frau ein Kind gebärt, das erste, das kommt, ist Wasser, Blut und dann das Leben. Die Bibel sagt im 1. Johannes 5,7 oder 7,5, glaube ich, sagt, drei sind es, die da Zeugnis geben im Himmel, der Vater, das Wort, welches der Sohn ist, und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Und drei geben Zeugnis auf der Erde, das Wort, das Wasser, Blut und der Geist. Wasser, Blut und Geist. Und diese drei stimmen in einem überein. Nun, Vater, Sohn und Heiliger Geist sind eines. Ihr könnt den Vater nicht ohne den Sohn haben und ihr könnt den Sohn nicht haben ohne den Heiligen Geist. Aber ihr könnt gerechtfertigt sein, ohne geheiligt zu sein, und ihr könnt geheiligt sein, ohne erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Wir haben das aufgrund der Natur bewiesen. Viele von euch, für euch mag ich eigenartig sein, aber ich habe keine Bildung. Ihr habt das sicher verstanden, aber ich lehre in Typen, in Schattenbildern. Das Natürliche ist ein Typ auf das Geistliche. Wir haben gesehen, dass da drei sind in der Vollkommenheit. Gott ist vollkommen in drei. Nun, das war in der Vollkommenheit der Samen Abrahams. Das war Ismael, Isaac und Jesus. Ismael kommt von der Magd, Isaac kommt von der Freien und beide kommen durch Sexualität, aber Jesus Christus kommt von der Jungfrau ohne Sexualität.
And that was in the perfection of the seed of Abraham was Ishmael, Isaac, Jesus. Ishmael coming from the bond woman, Isaac coming from the free woman, and both of them with sex. But Christ Jesus coming from the Virgin. No sex.
Hier sehen wir den Same einer, nicht Samen, sondern ein Same. Diese anderen waren nicht der Same Abrahams, denn Abrahams Same war sein Glaubenssame, von dem Gott spricht, nicht sein natürlicher Same. Denn als Sarah starb, heiratete Abraham eine andere Frau und hatte 7 Söhne und noch Töchter. So konnte es nicht Abrahams Samen sein, es war der Same Abrahams, einer. Und das war der Glaubenssame, der auf den königlichen Samen hinwies, der durch Abrahams Glauben kommen sollte, nicht durch Abrahams natürliches Leben, sondern durch Abrahams geistliches Leben, der alles, was im Gegensatz zum Worte Gottes war, eine Lüge nannte und Gott glaubte, gegen jede Hoffnung, in Hoffnung glaubte. Das ist der wahre Same, von dem wir sprechen. Hier wird uns ein Bild gezeigt. Der Same der Verheißung begann leicht bezweifelt. Die Originalverheißung wurde bezweifelt. Seht, wie es in der Tiefe beginnt, im Zweifel an der Originalverheißung. Gott hat Abraham durch Sarah ein Kind versprochen. Aber seht, der erste Samen Abrahams kam durch die Magd, kam durch den Zweifel Sarahs, dass dies geschehen konnte, denn sie war alt und über das Alter der Geburt. So begann die Gemeinde, so beginnt es immer. Ihr beginnt aus der Tiefe, ihr beginnt nicht in der Höhe. Wenn ein Mensch versucht, eine Leiter zu erklimmen und zuerst die letzte Stufe nimmt, dann bricht er sein Genick. Ihr müsst unten beginnen und aufbauen. Und hier sehen wir, dass der Anfang der Verheißung Gottes durch eine leicht angezweifelte Verheißung hervorkam, und das hat Gottes Programm unterbrochen. So begann die Sünde im Garten Eden. So begann der Tod durch die Sünde, als ein Wort Gottes falsch platziert oder angezweifelt wurde. Ihr könnt das Wort Gottes nicht falsch platzieren oder anzweifeln, denn es ist, so spricht der Herr. Das Wort muss so sein. Und hier sehen wir Sarah, welche die Verheißung hatte. Sarah ist eine Frau und dies ist ein Typ auf die Gemeinde, zweifelte am Originalprogramm Gottes, am verheißenen Wort und sagte: Abraham, mein Ehemann, nimm dir diese wunderschöne Magd, lebe mit ihr und sei ihr ein Mann, und Gott wird diesen Samen der Verheißung durch sie geben und ich werde dann das Kind nehmen. Seht, ein kleines Jota wurde übergangen und das hat das ganze Programm Gottes verändert. Deshalb müssen wir jedes Wort Gottes, als so spricht der Herr, nehmen. Jedes Wort Gottes ist wahr. Hier beginnt der Same in einer leicht angezweifelten Verheißung. Isaac, der Same der Freien, der verheißenen Frau, er kam hervor, so wie Paulus den Galatern zu erklären versucht. Er brachte den natürlichen verheißenen Samen hervor. Und dann sagt er wieder, dass die Kinder der Magd nicht Erbe sein können mit den Kindern der Freien, denn sie sind von zwei verschiedenen Kategorien, und das ist wahr. Der Ungläubige kann nicht mit dem Gläubigen erben. Da gibt es keinen Weg dafür. Und das ist das Problem heute. Ihr könnt nicht machen, dass ein denominationelles Huhn mit einem Adler glaubt. Es kann es einfach nicht. Da kommt das Problem. Ihr müsst jedes Wort Gottes glauben. Ihr könnt nicht miteinander erben. Ebenso wenig könnt ihr euch dazu gesellen. Ihr könnt es nicht. Ihr müsst entweder Adler sein oder Hühner. Er konnte nicht mit Ismael, dem Samen der Magd, erben, wegen des Zweifels. Sarah zweifelte an Gottes Wort, dass Gott imstande war, das Wort zu halten. Seht, Abraham, seht ihr, was ich für Sonntag aufbauen möchte? Abraham zweifelte nicht, Sarah zweifelte. Sie war diejenige. Es war nicht Adam, der zweifelte, Eva zweifelte. Wir werden mehr darüber herausfinden am Sonntagmorgen. Ebenso wenig kann das Geistliche oder das Natürliche mit dem Geistlichen erben. Ebenso wenig können die Kinder Ismaels Erben sein mit Isaaks Kindern, und ebenso wenig kann das fleischliche Erbe sein mit dem Geistlichen. Die natürliche Gemeinde und die geistliche Gemeinde. Da ist eine natürliche Gemeinde und diese Frauen sind ein Typ darauf, und da ist eine geistliche Gemeinde ebenso. Die natürliche Gemeinde und die geistliche Gemeinde können nicht miteinander erben. Sie sind zwei verschiedene Zeiten, verschiedene Menschen unter zwei verschiedenen Bünden. Deshalb ist die Entrückung etwas Verschiedenes und wird nur für den königlichen Samen Abrahams sein. Es kann nicht durch den natürlichen, sterblichen Samen der Gemeinde kommen. Es muss der königliche Samen des Wortes Gottes durch Abrahams sein. Der königliche Samen. Deshalb muss die Entrückung zuerst kommen, denn denkt daran, die wir leben und übrig bleiben, werden nicht zuvor kommen, denen die entschlafen sind, denn die Posaune Gottes wird ertönen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, und wir, die wir leben und übrig bleiben, werden mit ihnen dem Herrn in der Luft begegnen. Seht, und wieder steht es geschrieben, und der Rest der Toten lebte nicht während 1000 Jahren. Darum können sie nicht miteinander erben. Sie können nicht miteinander in der Entrückung sein. Da gibt es tatsächlich eine natürliche Gemeinde und eine geistliche Gemeinde, eine fleischliche Gemeinde und eine geistliche Gemeinde. Seht hier, Da gibt es keine Verurteilung für den königlichen, geistlichen, vorherbestimmten Samen Abrahams, denn sie sind zum ewigen Leben vorherbestimmt. Sie haben Gottes vorbereitetes Opfer angenommen und dieses Opfer ist Christus, das Wort. Deshalb ist keine Verurteilung, Johannes 5, 24, wenn ihr die Schrift möchtet, darum gibt es keine Verurteilung für jene, die in Christus Jesus sind. Römer 8, 1, die nicht nach dem Fleische, sondern nach dem Geiste wandeln. Römer 5, 24, wer mein Wort hört, wer das Wort versteht, jeder Trunkenbold oder jemand kann es hören und weggehen, aber wer mein Wort hört, mein Wort versteht und an den glaubt, der mich sandte, der hat ewiges Leben und wird nicht ins Gericht kommen, sondern ist vom Tode ins Leben hinübergegangen. Jawohl. Wer dieses große Geheimnis Gottes, wie er sich bekannt gemacht hat, versteht, wie Gott in Christus die Welt mit sich selbst versöhnte, wie er und der Vater eins sind, wie dieses große Geheimnis Gottes sich erfüllt, wie er sich selbst manifestiert im Zeitalter der menschlichen Wesen, im Strome der menschlichen Wesen, in Gesellschaft der menschlichen Wesen, um sein Wort zu manifestieren, in den Tagen der österlichen Sonne, wie sie aufging, und dieselbe Sache tut, wenn die Sonne im Westen untergeht, sich selbst manifestiert in einer Brautgemeinde, das Wort manifestiert sich. Wer versteht, das heißt weiß, wem es offenbart ist, von dem, der mich sandte, der hat ewiges Leben und wird nicht ins Gericht kommen, sondern ist vom Tode ins Leben hinübergegangen. Der natürliche Same war nur ein Träger des geistlichen Samens, so wie der Halm, die Ähre und die Hülse. Wir sind in einer anderen Botschaft durch diese Dinge gegangen und wir wollen einen Augenblick zurückgehen. Hier sind die drei Stufen oder Stadien des Samens. Sie zeigen uns das wahre Bild. Drei Stadien des natürlichen Samens in der Erde. Wie wenn der Same gepflanzt wird, dann bringt er einen Halm hervor, kleine Blätter, Sprossen hervor, dann kommt die Ähre und dann hängt der Blütenstaub daran und dann kommt die Hülse und dann haben wir wieder den Samen. Seht diese Stadien dieses vollkommenen Gleichnisses hier und wie es gebildet wird, genau im Schattenbild, denn Gott ist der Autor aller Natur. Deshalb kann die Natur ebenso wenig fehlgehen wie Gott, denn er ist derjenige, der die Sache gemacht hat, damit wir es betrachten und es sehen. Seht Hagar, der Halm, welches der erste Anfang des Samens, des Hervorkommens war. Es schaut überhaupt nicht aus wie der Samen, es war der Halm, denn sie war eine Magd und war überhaupt nicht in der Verheißung. Sie hatte nichts mit dem Worte zu tun, sie war nur ein Träger des Samens. Seht, Sarah, die Ähre. Sie hatte den Blütenstaub und aus ihr kam diese jüdische Nation. Aus Sarah kam Isaac, aus Isaac kam Jakob. Jakob brachte die Patriarchen und durch die Patriarchen kam eine Nation hervor. Und da ist Maria die Jungfrau, glaube, sie produzierte das wahre geistliche Samenwort, das Fleisch wurde. Seht, drei Frauen, durch die dieser Same hindurchgetragen wurde. Eine von ihnen war eigentlich Ehebruch unter Polygamie, die zweite war eine freie Frau und die dritte hatte überhaupt nichts Sexuelles, sondern sie glaubte durch Glauben dem Worte Gottes. Hagar und Sarah, beide Sarah und Hagar, Das war durch Sexualität, aber Maria war eine Jungfrau und es geschah durch die Kraft des verheißenen Wortes Gottes. Das stimmt. Der Halm, die Hagar. Zwei Frauen. Sie zweifelten die Verheißung an, aber seht, was es hervorbrachte. Als Hagar, die zweite Frau von Abraham, die in der Tat eine Konkubine war, eine Nebenfrau, sie brachte einen Mann hervor, aber welch eine Art von Mann war er? Die Bibel sagt, er war ein wilder Mann, er lebte durch seinen Bogen und kein Mensch konnte ihn bezwingen. Er war unbezähmbar, unbekehrbar und nicht erneuerbar. Er konnte nicht gezähmt werden, er war ein wilder Mann, denn er war im Gegensatz zum Worte Gottes und alles, das im Gegensatz ist, jeder Prediger, jedes Laienmitglied, jede Gemeinde, die im Gegensatz zum Worte Gottes ist, wird eine wilde, ehebrecherische, weltliche Hollywood-Gruppe hervorbringen, die nicht mit dem unvermischten Worte Gottes bleiben kann, denn sie sind nicht einmal in der Verheißung inbegriffen. Nein. Sarah, die wahre Frau der Verheißung, dass sie die Ehre war, brachte einen sanften Mann hervor und dieser wiederum brachte eine verheißene Nation hervor, die Gott diente, aber Maria überhaupt nicht durch Sexualität, sondern sie glaubte an das verheißene Wort Gottes, als sie eine Jungfrau war. Sie kannte keinen Mann und der Engel des Herrn kam zu ihr und sagte, gesegnet seist du Maria, gesegnet bist du unter den Frauen, denn Gott ist mit dir. Und sie sagte, wie ist das möglich? Er sagte, der Engel sagte, der Heilige Geist wird dich überschatten. Es war noch nie geschehen in all diesen Zeitaltern, aber Maria glaubte an Gott. Sie sagte, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Sie glaubte das Wort, wie ist das möglich? Sie wusste, dass Hagar ein Kind hatte durch sexuelles Verlangen mit Abraham und Sarah hatte ein Kindlein durch sexuelles Verlangen mit Abraham. Kinder der Verheißung, die Macht und die Freie, aber hier wurde sie gefragt zu glauben, als ein Beitrag zum Glauben, der in Abraham war, der das Unmögliche glaubte, solange es Gott sagt, das genügt. Sie glaubte Gott, sie hat es nie in Frage gestellt. Sie sagte, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Wie viel Kritik ich auch tragen muss von der Welt. Mir geschehe nach deinem Wort. Und da kam der echte Same hervor. Hagar konnte es nicht tun, denn es war Sex. Das stimmt. Ebenso wenig konnte Sarah, denn es war auch Sexualität. Und ebenso wenig kann es die Gemeinde im Sektiertum. Es braucht einen jungfräulichen Glauben in das Wort Gottes, damit die Verheißung Gottes Kinder hervorbringen. Sektiertum wird nie eine wiedergeborene Gemeinde hervorbringen. Es kann es nicht bewirken. Es wird einen Ersatz hervorbringen, irgendetwas. Es wird etwas hervorbringen, das es nachahmt, etwas, das versucht, so zu sein. Aber eine wahre wiedergeborene Gemeinde Gottes glaubt das Wort Gottes, ungeachtet aller Widerstände, denn es ist unvermischt. Es geschieht durch die Verheißung Gottes. So kommen diese Dinge hervor. Maria, die Echte, es war keine Sexualität, sie sagte, mir geschehe nach deinem Wort, siehe, ich bin deine Magd. Und sie brachte hervor, was brachte sie hervor? Nicht einen wilden Mann, nicht eine Nation, aber sie brachte das Wort Gottes hervor. Gott selbst wurde manifestiert im Fleisch. Amen. Der wahre Samen Gottes, der jede Verheißung Gottes manifestiert, die Gott in der Bibel machte. Ohne ihn kann kein Mensch leben. Sie war der wahre Samen, sie war die Hülse, die das echte Korn hervorbrachte. Die anderen zwei waren Träger des Lebens, wie beim natürlichen Samen. Denkt daran, ich sagte, macht nun nicht Gott aus Maria, wie die Menschen es versuchen. Sie war kein Gott. Nein, sie war nur der Träger des Samens, wie auch die anderen. Aber wie Glauben in das Wort die Sache mehr ins richtige Bild bringt, wie ein Korn, das reif wird, oder der Weizen, da kommt ein Halm hervor, dann kommt die Ähre, dann kommt die Hülse. Ihr denkt, diese Hülse, und wenn ihr nicht aufpasst, sie schaut aus wie der echte Weizen, aber wenn man es öffnet, dann ist der echte Weizen an der Innenseite und sie ist wieder nur ein Träger. Und so seht ihr, Maria, es war nicht durch Sexualität, sondern durch Glauben. Denkt daran, Maria war nicht dieser Same. Maria war ein Träger des Samens. Er war der aufrichtige Glaubenssame, denn das Wort Gottes kommt durch Glauben, den er dem Abraham gab. Und nur Glaube kann produzieren, was Gott sagte, dass er tun würde. Glaube in sein Wort. Seht ihr, wie näher der wahren Sache Maria war? Es war wie die Hülse. Die Hülse umhüllt den Samen, sie beschützt ihn, sie nährt ihn, bis er selbstständig ist und reif ist. Und so ist dieses dritte Zeitalter von Pfingsten reif geworden. Es hält dieses Korn, bis die Zeit kommt, wo sich die Hülse öffnet. Maria, die Mutter von Christus, nur ein Brutgefäß. Er war nicht das Blut der Maria, er war nicht das Blut eines Juden, noch das Blut eines Heiden. Er war das Blut Gottes. Gott hat sein Blut, dieses Blut geschaffen. Es konnte nicht durch Sexualität sein. Er war weder Jude noch Heide. In einem Kindlein ist kein bisschen vom Blut der Mutter. Das Blut kommt vom Vater. Wir wissen, dass Hämoglobin ist in dem Mann wie bei einem Huhn. Es kann ein Ei legen, aber es kann nicht ausschlüpfen, wenn sie nicht mit dem männlichen Vogel, mit dem Hahn gewesen ist. Dann wird es nie ausschlüpfen. Es ist unbefruchtet, auch wenn es genauso ausschaut wie ein befruchtetes Ei. Alle schauen genauso aus, ihre Natur, aber da ist kein Leben darin. Und so ist es mit Menschen, die Christus bekennen. Viele sehen aus wie Christen, versuchen zu handeln wie Christen, aber ihr müsst Christus an der Innenseite von euch haben, welche das Wort ist, das sich manifestiert, oder ihr werdet nie reifen in einen echten, bibelgläubigen Christen. Es wird immer ein denominationelles Etwas sein. Es kann nicht leben, denn da ist kein Leben darin, das leben kann. Ein Ei, da kann nichts ausschlüpfen, es verfault im Nest, wenn sie nicht mit dem männlichen Vogel gewesen ist. Es ist wie mit Gemeindemitgliedern. Ihr könnt sie hegen und pflegen und sie diakonen und alle möglichen machen, aber ihr habt nur ein Nest voll fauler Eier, wenn sie nicht mit dem Mann gewesen sind. Das stimmt. Ein Träger, die Hülse, sie hat Nahrung gegeben. Das stimmt. Aber dann, dieser Same selbst muss die Hülse verlassen. Oder die Hülse muss den Samen verlassen, damit der Same in die Gegenwart der Sonne kommen kann, um reif zu werden. Hier haben wir alle diese Typen. Seht nun, wie die Gemeinde dieses letzten Tages immer mehr ausschaut wie der Same selbst. Seht, wie diese Pfingstdenomination, die in den letzten Tagen hervorgekommen ist, wir werden das später erklären, wie sie so nahe gekommen sind, dass sie genauso ausschauen wie der Same. Wenn die Hülse aus der Weizenpflanze hervorgekommen ist, nachdem der Blütenstaub gefallen ist, dort im zweiten Stadium und das dritte Stadium, die Hülse hervorgekommen ist, und wenn ihr es dann nicht ganz genau untersucht, werdet ihr nie imstande sein zu sagen, ob der echte Weizen dort drinnen ist. Wenn es zuerst hervorkommt, dieses kleine Korn, schaut es aus wie ein Korn, doch wenn ihr euch hinsetzt und es öffnet, dann ist gar kein Korn darin. Es ist nur eine Hülse, ein Träger des Kornes. Dann kommt das Korn hervor. Aber denkt daran, nach der Hülse kann nichts mehr kommen. Da war kein anderer Same verheißen durch eine Frau irgendwo nach Maria. Und da ist keine Denomination mehr nach Pfingsten verheißen. Es ist die Entrückungsbraut, die hervorkommt, der Same, das Wort, das sich wieder manifestiert. Seht, Nun, wie ähnlich es ausschaut, Matthäus 24, 24 sagt, dass die zwei Geister in den letzten Tagen, der Geist der Gemeinde und die Gemeindemenschen und der Geisterbraut und die Brautmenschen, würden einander so nahe sein, dass die Auserwählten verführt würden, wenn es möglich wäre. So nahe sind sie sich. So kam es durch den Halm, wir werden etwas in Typen sagen. Luther im Gemeindezeitalter brachte ein Brautsamen hervor. Es war derselbe Geist. Es war nur ein kleines Korn, auf dem Luther stand. Das war Rechtfertigung durch Glauben. Er war ein Typ von Hagar, dem Halm. Seht, Wesley war ein Typ auf Sarah, das Philadelphia-Zeitalter voll der Liebe. Es brachte die Ehre hervor. Im Zeitalter Wesley hatten wir mehr Missionare als in allen anderen Zeitaltern, das große Missionszeitalter in der Zeit von John Wesley. Aber Pfingsten repräsentiert Maria. Maria, das letzte Stadium. Seht, sie war nicht der Same, aber das Leben des Samens war in ihr. Aber es war noch nicht reif. Oh, ich fühle mich ganz religiös. Es war noch nicht reif. Aber es war drin, es war noch nicht reif. So ist es mit unserem Pfingstzeitalter, in dem wir leben. Da muss das Wort Gottes, ein Wort Gottes hervorkommen, das über den Denominationen steht, außerhalb den Bereichen dieser Denomination. Luther bildete den Spross mit dem ersten Wort, der Gerechte soll durch Glauben leben. Wesley hatte zwei Worte, Heiligung, das zweite definitive Werk der Gnade. Die Pfingsten hatten das dritte Wort, die Wiedererstattung der Gaben, aber der gesamte Samen muss hervorkommen. Seht ihr, wie sie auf einem Wort eine Denomination machten und wieder auf einem anderen Wort? Aber da muss etwas hervorkommen, das nicht denominationalisiert werden kann. Die Gesamtheit des Lebens, die darin ist, muss sich selbst wieder reproduzieren in einer Braut. Da kann kein Gemeindezeitalter mehr kommen. Wir sind am Ende, Brüder und Schwestern. Wir sind hier, wir sind angekommen. Dank sei Gott. Amen. Nun, wir sehen, dass diese Dinge so wahr sind, wie sie nur sein können. Und da sehen wir, wenn sie die Ehre ist, oder Wesley eigentlich die Ehre ist, und Pfingsten die Hülse, welches das nächste Stadium beim Hervorkommen des Kornes ist. Aber Bruder, Schwester, der Halm ist nicht das Korn, und ebenso wenig ist die Ehre das Korn, und ebenso wenig ist die Hülse das Korn, wenn es auch jedes Mal weiter reift und mehr ausschaut wie das Korn. Der Halm schaut nicht aus wie das Korn. Was kommt als nächstes hervor? Die Ehre, ein kleiner Zapfen, schaut mehr aus wie das Korn als die Blätter. Was kommt dann hervor? Die Hülse. Und das hält das Korn und gibt dem Korn die Nahrung. Seht dort die Verheißung, die Gott dem Abraham machte, deinem Samen, geistlich gesprochen, jeder von uns weiß das, er sprach von Christus, nicht von Isaak, durch seinen Glaubenssamen. Seht, der erste kam durch eine Magd. Schaut überhaupt nicht aus wie die Verheißung. Gott muss überhaupt sein Wort nicht zurücknehmen für niemanden. Gott sagte, wie er kommen würde, und so wird er kommen. Aber Sarah repräsentiert die Gemeinde, ein Typ auf die Gemeinde, und sie sagte, nun, das scheint mir ein bisschen zu phänomenal zu sein, ich kann das nicht glauben, nimm du dir die Hagar als Frau, seht ihr, der Halm schaut überhaupt nicht aus wie die Verheißung, aber als dann Sarah kam, das schaute recht gut aus, es schaute viel mehr aus wie die Verheißung, aber es war immer noch nicht die aufrichtige Verheißung, denn Israel in Isaak versagte und verleugnete den echten Samen, als er kam. Halleluja! Geht, kommt nicht außer euch, eilt nicht, es wird euch nicht verletzen. Sie verleugneten den Samen, kreuzigten ihn und hängten ihn an das Kreuz. Genauso wie Paulus sagte, dass der Same der Freien oder der Same der Magd würde den Samen der Freien verfolgen. Und so verfolgt der Same der Denominationen das echte Korn. Es war immer so. Sie sind nicht Erben zusammen. Sie haben nichts miteinander. Sie sind zwei völlig verschiedene Verheißungen in zwei verschiedenen Zeiten an zwei verschiedene Menschen. Die einen sind die Braut und die anderen sind die Gemeinde. Kein Vergleich. Sie sind nicht zu vergleichen miteinander. Und trotzdem sind sie nicht der Same, der verheißen ist zu kommen. Ebenso wenig war es Sarah, ebenso wenig war es Hagar, ebenso wenig Sarah oder ebenso wenig war Maria der Same. Maria war nicht der Same, sie war ein Träger des Samens, aber sie hatte ihm Nahrung gegeben, aus ihrem Leib hervorgebracht, genauso wie die Hülle aus ihrem Leib den echten Samen hervorbringt. Aber die Hülse ist nicht der Samen. Es ist dem Samen näher, es hat ihn umarmt, den Samen. Dort zurück im Halm war das Leben verteilt, im ganzen Halm. Und dann kommt es zum Blütenstaub, kommt der Sache näher, dann kommt es zur Hülse und es schaut aus wie der Same. Es hat fast die Form des Samens. Jesus sagte, wie es sein würde in den letzten Tagen, es würde einander so nahe sein, dass die Auserwählten verführt würden, wenn es möglich wäre. Aber dann kommt der Same hervor und dann verlässt das Leben die Hülse und die Hülse ist ein Träger und so war es mit unseren Denominationen. Sie waren Träger. Luther, Wesley, Pfingsten. Und jetzt ist die Zeit für den Samen, dass er hervorkommt. Seht, sie war nicht der Same, Maria war es nicht. Die Hülse, die Ähre, der Halm, Träger von einem Teil des Wortes, nicht das ganze Wort. Luther hatte Rechtfertigung, Wesley hatte Heiligung, die Pfingstler hatten die Wiedererstattung der Gaben, aber als das Wort kam, sie konnten das nicht produzieren. Ja, Rechtfertigung, redet ein Mann, glaubt ihr das sicher? Es ist ein Träger des Wortes. Ich glaube auch, dass der Halm ein Teil des Weizens ist, gewiss. Und dann kommt Heiligung. Wie viele glauben an Heiligung? Ihr müsst es glauben, wenn ihr die Bibel glaubt, sicher. Aber es ist der Sache näher, aber immer noch nicht. Das sind zwei Worte, aber dann kam Pfingsten, die Wiedererstattung der Gaben, in Zungen sprechen. Sie nannten es den ursprünglichen Beweis des Heiligen Geistes. Sie nannten es den Beweis und das brachte die Hülse hervor. Aber sie machten eine Denomination. Aber wenn ihr sagt, ich und der Vater sind eins und all diese anderen Dinge, dann zieht sich die Hülse zurück von der Sache. Aber die wahre, echte Brautgemeinde wird das gesamte Wort Gottes in seiner Fülle hervorbringen, in der Mitte dieses. Denn er ist derselbe, gestern, heute und für immer. Seht, im Leibe der Maria war der Same, aber als der Same hervorkam und sagte, ich bin gekommen, um den Willen dessen zu tun, der mich sandte. Ich und mein Vater sind eins, und wenn ich nicht die Werke tun, dann glaubt mir nicht. Da war der Same. Wer kann mich des Unglaubens bezichtigen? Das, was die Bibel verheißen hat, das tue ich. Gott hat es durch mich bestätigt. Wer kann mir sagen, nun dieser Same, der Same in Maria, die Hülse war so nahe, aber es war es nicht, es war immer noch im Leib. Und im Pfingstzeitalter, durch das Lutherzeitalter, durch das Wesley-Zeitalter, es war dieselbe Sache bis ins Pfingstzeitalter. Aber seht ihr, bei der Öffnung des siebten Siegels, Offenbarung 10, muss das volle Wort in die Manifestation geboren werden und durch den Geist Gottes in der vollen Kraft bestätigt werden, wie es damals war, als es auf Erden in derselben Weise manifestiert wurde, indem es dieselben Dinge tut, die er damals tat, als er hier auf Erden war. Amen. Hebräer 13, 8 sagt, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und für immer. Lukas 17, 30 sagt, in den letzten Tagen wird es sein wie in den Tagen von Sodom, wenn der Menschensohn sich selbst wieder offenbaren wird. Es wird wieder dieselbe Sache sein. Die Welt ist in einem Sodom-Zustand und die Gemeinde ist in Sodom gegangen, wie Lot und seine Frau. Und ich sage, das ist irgendwo eine auserwählte Gemeinde in dieser Welt, die herausgezogen wurde und von diesen Dingen beiseite gesetzt ist. Und die Manifestation Gottes hat ihre Aufmerksamkeit erweckt. Wir sind im letzten Tage.
Hebrews 13, 8 sagt, Jesus Christ is the same yesterday and forever. In St. Luke 17:30, Jesus said in the last days, as it was the days of Sodom, when the Son of Man will be revealed in himself again.
Die Hülse hat die Kraft dem Samen gegeben und er ging hinaus. Es war eine gute Hülse, aber es hat den Zweck erfüllt. Seht, sie ist die Wortbraut des Wortbräutigams. Der natürliche Same Abrahams, Isaac, Jakob oder der natürliche Same Ehe von Ismael, der natürliche Same Isaac und so weiter. Sie mussten in die Erde gehen, um diesen anderen hervorzubringen, um Jesus hervorzubringen. Und so mussten alle diese anderen, diese Samen mussten trocknen. Ich wollte sagen, die Hülse musste trocknen, der Blütenstaub, alles musste trocknen, damit sich der Same selbst produzieren konnte. Und so war es in jedem Zeitalter. Denominationen waren Träger eines Teils davon, ein Teil des Wortes, denn es war diesen klugen Reformern verborgen oder hinweg versiegelt von ihnen, bis das Zeitalter des Adlers erschien. Die Bibel sagt, dass es so ist. Jawohl, uns ist in Malachi 4 dies verheißen. Und so ist es. Er hat es den Klugen und Weisen verborgen. Wir sind eben durch das Buch der Offenbarung gegangen. Und wir haben herausgefunden, dass alle drei dieser Botschafter, all diese drei Lebewesen, die hervorkamen, es passte genau auf Luther, es passte auf die anderen ganz genau, der Ochse und die verschiedenen Lebewesen der Bibel. Es ging durch Rechtfertigung, Heiligung bis zu den Pfingsten. Aber der vierte war ein Adler. Das stimmt. Und durch dieses Zeitalter hat es Gott auferweckt. Es musste durch dieses Zeitalter kommen, um korrekt zu sein. Jawohl, die Adlerverheißung ist erfüllt von Malachi 4. Jesus war nicht von Maria, aber er kam durch Maria, wie das Leben durch die Hülse. Viele von euch feinen Katholiken, Brüder oder Schwestern, ihr denkt vielleicht, Maria war die Mutter Gottes. Wie könnt ihr so etwas sagen? Wie könnte sie die Mutter Gottes sein, wenn Gott keinen Anfang und kein Ende hat? Wer war dann der Vater Gottes, wenn sie seine Mutter war? Seht, er war ihr Schöpfer und sie war nicht sein Schöpfer. Er hat sich selbst im Leibe von Maria geschaffen, nicht ihre eigene Schöpfung. Er hat sich selbst geschaffen. Er war nicht von ihr, aber sie war von ihm. Das stimmt. Die Bibel lehrt uns, dass alle Dinge durch ihn gemacht wurden. Und nichts, das gemacht ist, ist nicht durch ihn gemacht. Wie könnte er dann eine Mutter haben, wenn er Gott selbst ist? Hier sehen wir die wahre Offenbarung des wahren Schattenbildes. Drei Frauen sind Träger des natürlichen Samens, bis es in Jesus zur Reife kam. Ismael konnte es nicht sein, denn er wurde, wie wir heute sagen, außerehelich geboren, denn er war der Sohn einer Magd. Dann, etwas später, kam jemand, der ihm mehr glich, Jesus mehr glich. Es war Isaac, aber er war es immer noch nicht, denn er wurde durch Sexualität zwischen Sarah und Abraham geboren. Und dann kam Maria, durch eine jungfräuliche Geburt brachte sie Jesus Christus hervor. Das stimmt. Gott, das Wort, wurde Fleisch. Seht, hier sind drei Frauen und diese drei Frauen sind ein Typ auf die Gemeinden. Frauen sind immer ein Typ auf die Gemeinden. Das bedeutet drei denominationelle Zeitalter, Träger, und die alle müssen sterben und austrocknen, so wie die Hülse und so weiter, damit Platz da ist für den Samen. Der Same kann nicht zur Reife kommen, wenn nicht vorher die Hülse, der Halm und die Blätter alle trocken sind. Das stimmt, der Saft und alles Leben geht hinaus. Amen. Alles, was es war, war dieses Plus. Sie können es nicht tun. Nun ist es Samenzeit oder Brautzeit. Die Hülsen sind tot, die Hülsen sind ausgetrocknet. Es ist jungfräuliche Wortzeit. Nicht berührt, es ist eine Jungfrau, denkt daran, jungfräuliche Wortzeit. Wenn ihr es in die Hände einer Denomination legt, dann ist es bestimmt keine Jungfrau. Es wird von Menschen gehandhabt, es ist Zeit, dass ihr zur Sache kommt. Aber Gottes Gemeinde wird nicht durch die Denomination berührt. Halleluja! Es ist ein jungfräuliches Wort Gottes, das manifestiert wird. Jesus Christus derselbe, gestern, heute und für immer. Halleluja!
How wonderful.
Wie wunderbar. Ich liebe es. Ich glaube es. Ich weiß, das ist die Wahrheit. Es wird nicht berührt sein. Kein denominationelles Menschenwerk wird in der jungfräulichen Geburt der Braut sein. Nein. Es wurde ihr befohlen, aus solchen Dingen herauszukommen. Berühre nicht ihre unreinen Dinge. Werde nicht wie ein Geier. Dies erinnert mich an etwas. Ich kam da von Phoenix kürzlich, von Tosen, von einer Versammlung. Da lenkte der Geist Gottes die Aufmerksamkeit auf etwas. Ich kam dort mit meiner Frau und sprach mit ihr. Die Kinder schliefen im hinteren Teil des Autos. Er lenkte meine Aufmerksamkeit zu einem Falken. Ich beobachtete diesen Falken ein wenig und studierte ihn. Er ist ein eigentlicher Typ auf die heutige Gemeinde. Wir alle wissen, dass der Falke das Bild seiner ursprünglichen Schöpfung verloren hat. Das stimmt. Einst war er dem Adler gleich. Sein großer Bruder war der Falke. Aber jetzt fliegt er nicht mehr in den Himmel, um himmlisches Manna zu jagen, sondern er ist weich geworden. Er fliegt nicht mehr in den Himmel. Er hüpft auf der Erde wie ein Geier, setzt sich auf Telegrafenmasten und hüpft und jagt tote Hasen. Der Falke wurde nicht dazu gemacht. Nein, er wurde gemacht, um einem Adler gleich zu sein. Es ist genau wie die Gemeinde. Sie wurde gemacht, um einem Adler gleich zu sein. Sie sollte die himmlischen Örter einnehmen, aber anstatt das zu tun, sind sie weich geworden. Sie fliegen nicht mehr in das Unbekannte hinein, in das Blaue. Nein, sie sind abhängig vom modernen Weg der Adoption, der Bildung, Theologie von menschengemachten Denominationen, halten Ausschau nach einer Gruppe toter Hasen, halb verrottet, und sie hüpfen auf dem Boden. Ein Falke, das bringt es zum Ausdruck. Der Adler hat sich überhaupt nicht verändert. Er bleibt ein Adler.
No, sir. It's depending on its modern ways of adoption, of education and theology in some man-made denomination. Looking for a bunch of dead rabbits, half rotten, that's something else. That's right. Hallelujah. Hopping on a horse. Amen. That's right. Amen. A hawk. See, that's what tells. The eagle hasn't changed a bit. He stays the eagle. Amen. He doesn't soar into the
sky. Er fliegt nicht mehr in den Himmel, der Falke, um frisches Manna zu jagen dort oben. Er ist abhängig von dem, was er schon tot findet. Ein Falke setzt sich auf die Pfosten, um über die Erde zu sein. Seht doch die heutigen Falken, wenn ihr der Straße entlang geht, dann seht ihr sie auf Telefondrähten sitzen. Alles ist voll Falken. Er schaut, ob er etwas findet, das schon getötet ist, irgendetwas Verrottetes. Wie wenn er keine Flügel hätte, um zu fliegen. Sofort ist er wieder auf dem Boden. Er ist so erdgebunden, weil er so weich ist. Er benutzt seine Kraft nicht mehr, die Gott ihm gegeben hat. Seine besondere Eigenschaft war, in den Himmel zu segeln und von oben zu beobachten. Jetzt ist er unten und kann nicht einmal mehr hinaufschauen. Er hat seine Gedanken auf tote Hasen gerichtet und ob er der Straße entlang irgendetwas finden kann, irgendein Skunk, ein Eichhörnchen oder etwas, das jemand überfahren hat. Er ist kein Adler, aber er ist etwas Ähnliches, genau wie die Gemeinde abhängig ist von Bildung, Nahrung und so weiter. Eine Nahrung, die vor Jahren schon tot war. Die starrt durch Luther, Wesley und die Pfingstler. Und sie halten Rückschau nach irgendeiner menschengemachten Glaubenssatzung, anstatt dass sie in die Himmel des Wortes fliegen, wo alle Dinge möglich sind, jenen, die da glauben. Er hat sich die Gewohnheiten der Bussard angeeignet. Diese toten Dinge sind übrig gelassen für die Geier der Welt. Bildung und so weiter ist für die Welt übrig, nicht für die Gemeinde. Er ist so weich, er ist nicht mehr rau. Er kann nicht mehr in den rauen Himmel hinaufgehen, wo alle Dinge möglich sind für jene, die da glauben. Er lehnt sich zurück und sagt, nun, Dr. So und So sagt, und dieser, meine Denomination glaubt dieses nicht. Oh, ihr vertreten Falken. Ihr fürchtet euch, hineinzubrechen in die Verheißung Gottes. Ihr sagt, die Tage der Wunder sind vorbei. Ihr seid weich. Ihr fürchtet euch, eure Flügel zu nehmen und hineinzufliegen. Ihr seid zu weich für eine Gebetsversammlung. Ihr seid zu weich. Ihr fürchtet euch, mehr als 10 Minuten am Altar zu bleiben. Ihr hopst umher wie die Geier, esset totes Zeug von der Erde. Ja, Er ist zu weich, um in die rauen Klüfte zu gehen. Er hüpft wie ein Geier, isst Geierspeise. Das ist, was es ist. Wie er ausschaut wie ein Geier. Er handelt wie ein Geier. Er ist nicht mehr ein Falke. Er gleicht mehr einem Geier denn einem Falken. Ein Falke sollte segeln, nicht auf Telegrafenpfosten sitzen und auf tote Hasen warten und dann hinabgehen und umherhopsen der Straße entlang wie ein Geier. Ungefähr so ist es mit der heutigen Gemeinde. Weshalb sollen wir hinaufgehen und umhersegeln, wenn wir hier Hasen bekommen? Aber sie sind tot, sie sind verrottet, sie sind schlecht geworden. Einst waren sie gut. So war die Lehre der Lutheraner von Wesley und den Pfingstlern. Weshalb esst ihr wie ein Geier? Da gibt es neues Manna jede Nacht für die Kinder Israel, während sie auf der Reise sind. Alles übrig gelassene war verdorben. Auf dem Lande pflegten wir zu sagen, da sind zu viele Würmer drin. Wir sagten Wackelschwänze. Da sind zu viele Wackelschwänze in unseren heutigen Erfahrungen. Unsere Religion ist abhängig von dem, was jemand anderer sagte oder jemand sagte, die Verheißung ist für ein anderes Zeitalter. Vor kurzem kam ein Mann zu mir, ein Baptistenprediger, zu meinem Haus und er sagte, weißt du, ich möchte dich in einer Sache korrigieren. Ich sagte, worin? Er sagte, du versuchst, apostolische Lehre in dieses Zeitalter zu bringen und zu lehren. Das apostolische Zeitalter hat aufgehört. Ich sagte, wann? Ich sage dir, wann es begann und du sagst mir, wann es aufhörte. Ich sagte, glaubst du das Wort? Er sagte, ja. Ich sagte, gut. Nun, glaubst du, dass das Zeitalter, das Apostolische, am Pfingsttag begann? Er sagte, ja. Und ich sagte, dann war der Sprecher, der Apostel Petrus. Denk daran, Jesus sagte, wer immer ein Wort oder hinwegnimmt oder hinzufügt, dessen Teil wird weggenommen aus dem Buch des Lebens. Das ist ein Prediger oder jemand, dessen Name im Buch ist. Und ich sagte, Petrus sagte, tut alle Buße und werdet getauft im Namen von Jesus Christus für die Vergebung der Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn die Verheißung gilt euch und euren Kindern und jenen, die weit weg sind, so viele wie der Herr unser Gott hinzurufen wird. Wann hat es dann aufgehört? Es war immer. Es ist eine Gruppe von Falken, die zu Bussarden wurden und sie hopsen auf irgendeinem toten Aas herum, das in einem anderen Zeitalter für sie getötet wurde. Das stimmt. Nicht mehr frisches Manna aus dem Himmel. Das wollen sie nicht. Sie können keine Gebetsversammlung mehr haben. Sie sind überhaupt keine Adler. Sie sind weich, nicht rau. Sie hopsen umher. So ist unsere moderne Gemeinde abhängig von Bildung. Irgendeiner menschengemachte Theologie, die alle diese Dinge hinweg erklärt. Und das nehmen sie an, sie nehmen nicht mehr das Wort, das sagt, Jesus Christus ist dasselbe, gestern, heute und für immer. Sie wollen nicht mehr Malachi 4 nehmen, sie wollen alle anderen Verheißungen für diesen Tag nicht nehmen. Wie der Prophet sagt, es soll Licht werden in der Abendzeit. Sie wollen das nicht nehmen. Sie wollen auf irgendetwas herumhopsen, das irgendeine Pfingstorganisation vor 100 Jahren getötet hat. Und sie essen so halb verrottetes Manna. Sie nähren sich an halb verwestem Manna, das stimmt. Es ist nicht mehr gut. Seht, die Gemeinde ist so fleischlich geworden, sie nährt sich von weltlichem Zeug, toten Dingen der Welt, genauso wie die Geier. Gemeindepolitik. Sie wollen nicht, dass der Heilige Geist einen Mann in eine Gemeinde sendet. Sie wollen ihre Politik haben und sehen, ob ihn die Denomination empfangen will oder nicht. So ist es. Sie sind wie die Welt, sie kleiden sich wie die Welt, sie sehen aus wie die Welt, sie handeln wie die Welt, sie sind Geier wie die Welt. Sie sind faul, weich, voll Kompromisse. Habt ihr je gesehen, dass ein Adler Kompromisse schließt? Nein, mein Herr. Er macht keine Kompromisse. Und ebenso wenig ein echter Christ. Er ist nicht weich, er wird jagen, bis er es findet. They're vultures like the world. They're lazy, soft compromisers. Yeah.
Philadelphia Eagle compromise? No, sir! It is a genuine. He ain't soft, he'll hunt till he finds it.
Amen.
Er wird sein Fleisch finden, er will frisches Manna, er wird hinabgehen und graben, bis er es findet, er wird höher und höher fliegen, wenn es nicht in diesem Tal ist, geht er ein bisschen höher, je höher ihr geht, umso mehr könnt ihr sehen, es ist Zeit für die Ader dieses Tages, um höher zu fliegen, hinein in Gottes Verheißungen zu graben, nicht von Geierfutter zu leben, das vor Jahren getötet wurde, geht daraus heraus. Politik, hineinwählen, hinauswählen, dieses sagen, jenes sagen. Und der Heilige Geist hat überhaupt kein Recht mehr in der Gemeinde, keine Gebetsversammlung mehr, kein Herumquälen mit Gott, damit er sein Wort erfüllt, kein Glaube, dass das Wort immer noch dasselbe ist, gestern, heute und für immer. Sie geiern es hinunter, bilden eine Denomination, schreiben ihren Namen in ein Buch, sind faul und weich, lehnen zurück, verfolgen irgendein Todesgehabe und sie sollen doch wenigstens Falken sein, ein dem Adler ähnlicher Bruder, dem Propheten, der das wahre Wort Gottes brachte und manifestierte. Sie verlassen sich auf halb verrottete, menschengemachte Theologie. Woher haben sie es? Aus irgendeinem Sonntagsschulprogrammblatt, dass irgendein Gelehrter für sie vor Jahren in einem Seminar tötete. Sie sagen ihnen, die Tage der Wunder seien vorbei, es gäbe nicht so etwas wie die Taufe des Heiligen Geistes. Wollt ihr mir sagen, ein Adler würde so etwas essen? Er könnte es nicht. Nein, ebenso wenig wird ein Christ das alte, tote Gehabe von alten denominationellen Lehren und Dingen essen. Sie wollen das Wort Gottes frisch, die Verheißung der Stunde. Gott hat Hasen verheißen in den Tagen Luthers, er hat andere Dinge verheißen in den Tagen der anderen, aber nun hat er uns ein volles Menü verheißen, das volle siebenfache Menü, denn all die sieben Siegel sind geöffnet und alles ist bereit für das Wort Gottes, für jene, die es empfangen können. Falken hopsen herum wie Bussarde. Oh, denkt darüber nach, wie kritisch diese Stunde ist. Genauso wie der Falke seit langem sein Bild als Falke verloren hat, so hat es die Gemeinde seit langem verloren, das Bild als ein kleiner Vogel, als Bruder zum Adler, zu Gottes Propheten, einst Träger eines wahren Wortes, Rechtfertigung, dann wurden sie Träger der Heiligung, dann wurden sie Träger der Taufe des Heiligen Geistes, der Wiedererstattung der Gaben, aber als es dann weiterging, gingen sie zurück und versuchten etwas zu essen von vorher, Manna von einem anderen Tag, das verrottet war. Es ist nicht mehr gut. Ein echter Ader dieses Tages weiß, dass das in Ordnung war, aber wir haben dieses Plus. Bis Jesus Christus in der Fülle seiner Kraft manifestiert wird, so wie er verheißen hat, dass er an diesem Tage sein würde. Jetzt ist sie eine trockene Hülse. Es ist vorüber. Der Geist Gottes ging durch sie hindurch, das stimmt. Aber sie wird nicht Erbe sein mit dem bestätigten Samenwort. Bestimmt nicht. Sie wird nicht in der Entrückung sein. Sie wird ein Gemeindemitglied sein. Sie kann heraufkommen in der zweiten Auferstehung und gerichtet werden aufgrund dessen, was sie hörte. Wenn ihr heute Abend hier seid und nur Gemeindemitglieder, welches Gericht werdet ihr haben, wenn wir alle dort stehen und bezeugen, dass ihr die Wahrheit gehört habt? Sie fliegt nicht mehr in das Blaue, in das Unbekannte, hinein in das Übernatürliche, wo die Kräfte in der Höhe, in die Verheißungen von Gottes ewigen Wort alle Dinge möglich machen, jenen, die es glauben. Sie will das nicht glauben. Sie fällt zurück auf die Telefondrähte und sagt, meine Denomination sagt, Hasen sind in Ordnung. Wenn sie auch voll Maden sind, sind sie doch in Ordnung. Darauf stützt sie sich. Die Pfingster sind wie ihre denominationellen Geierschwestern, sitzen nun in den breiten Sesseln im Konzil der Ungöttlichen. Sie hören auf die Häupter ihrer weltlichen Politik, die sie mit Geierfutter speisen, mit toten Hasen, einer Sache, die schon 50 Jahre lang tot ist. Dies ist der Zustand der Pfingstgemeinde. Oh, Genauso wie Sarah versuchte, die übernatürliche Verheißung durch die ausgesuchte Sarah hervorzubringen, so hat die Gemeinde versucht, unsere großen Evangelisten eine Erweckung zu bringen. Überall im Land heißt es, eine Erweckung in unserer Zeit, eine Erweckung mit allen Methodisten, Baptisten, Pfingstern und allem. Wie könnt ihr eine Erweckung mit frischem Manna und alten toten Geiern haben? Ihr könnt es nicht haben. Erweckung in unserer Zeit. Die Erweckung wäre so klein, sie wüssten nichts davon, wenn sie geschieht. Die Pfingster sagen, oh, da wird eine große Sache geschehen. Es geschieht und sie wissen es nicht. Das ist es ja. Denn wo das frisch geschlagen ist, da versammeln sich die Adler. Das ist es, was er sagt. Was ist das Frischgeschlagene? Das Wort. Er ist das Wort, das Frischgeschlagene. Christus. Christus in dir, derselbe gestern, heute und für immer.
What is the carcass? The Word. He is the Word. The carcass is Christ. Christ in you. The same yesterday, today and forever.
Wie wahr ist dies? Sarah versuchte, die Verheißung selbst zu erfüllen, wie die Gemeinde heute mit einer großen Erweckung in unserer Zeit. Wodurch? Durch eine verdrehte Verheißung. Wie wollt ihr es tun, wenn Gott nie eine Organisation gesegnet hat? Er hat nie eine Organisation benutzt. Als eine Botschaft kam und wenn sie organisierten, dann starb es gerade dort. Ich fordere jeden Historiker heraus, mir zu zeigen, wo es je wieder aufgestanden wäre. Genau dort starb es und dort blieb es dann. Gott ging dann weiter durch diesen Träger hindurch zu einem anderen, hinaus aus den Luthern zu den Methodisten, von den Methodisten zu den Pfingstern. Nun ging er von den Pfingstern in den Samen, denn es muss der Same sein. Ihr könnt die Natur nicht überwinden, es kann nichts anderes mehr kommen als der Same. Und der Same wird sich selbst produzieren, er ist derselbe gestern, heute und für immer, dieselbe Feuersäule zeigt dieselben Zeichen, dieselbe Kraft, derselbe Gott, dieselben Wunder, dieselben Dinge. Er bestätigt das Wort und die Bibel ganz genau, er ist derselbe gestern, heute und für immer und er führt uns heute Abend. Gott helfe uns, dies zu sehen und zu glauben, gewiss. Seht, Sarah, die Gemeinde hat Hagar ausgesucht. Es hat nicht funktioniert, nicht wahr? Nein, die ausgesuchte Gruppe wird auch heute nicht funktionieren. Doktoren, Ehrendoktoren und so weiter werden es nicht tun. All die Träger versagten, Luther versagte, Hagar versagte. Was tat Hagar? Hagar gab ihren Sohn an die Brust einer anderen Frau. Stimmt das? Um ihr Kind aufzuziehen, das die tat Hagar. Sie gab ihren Sohn, ihren einzigen Sohn, an die Brust einer anderen Frau. Es war nicht seine Mutter, um es aufzuziehen. Dieselbe Sache tat Luther, als er seinen Sohn die Rechtfertigung einer Denomination gab, die Narretei trieb damit, um es aufzuziehen. Wesley versagte in derselben Weise wie Sarah, bezweifelte die übernatürliche Geburt, dass es die Taufe des Heiligen Geistes sei, so wie Sarah es tat bei der Eiche. Als Wesley das Übernatürliche vorgestellt wurde, als das Pfingstzeitalter kam und es Wesley vorgestellt wurde, das Zungensprechen und all dieses, lachten sie darüber und spassten, ihr Gemeinde Christi, die sogenannten, ihr Baptisten, Presbyterianer, alle von euch habt eure Nase in die Luft gestreckt und seid weg davon gegangen. Das stimmt. Was hast du getan, Wesley? Du hast dein Kind einer Organisation verkauft. Und dort starb es und ging zugrunde. Das stimmt genau. Aber das Wort, das wahre Wort, ging weiter. Es blieb nicht in dieser Organisation. Es ging weiter direkt nach Pfingsten und hat noch einige mitgenommen. Es war ein mehr erwachsener Sohn als der Samen, der in den Leib fiel. Und nach einer Weile wurde der Rückgrat gebildet. Dann kamen die Lungen, dann der Kopf, die Füße. Und nach einer Weile wurde es geboren. Das stimmt. Und so ist die Gemeinde reif geworden in derselben Weise. Wesley zweifelte wie Sarah bei der Eiche. Als der Engel des Herrn kam, gekleidet wie ein Mann, ein Engel, es war Gott selbst, Elohim, gekleidet wie ein Mann, stand dort mit Staub an seinen Kleidern und gab Sarah eine Verheißung, als Sarah 90 Jahre alt war und Abraham 100. Und Sarah lachte in ihrem Herzen und sagte, wie kann das sein, wenn Abraham und ich, wir hatten als junge Leute, hatten wir familiäre Beziehungen, vielleicht etwa 20 Jahre, jetzt war sie fast 100 Jahre alt. Und sie sagt, ich soll Vergnügen haben mit meinem Herrn, ich, die ich alt bin und auch er ist alt. Sein Lebensstrom ist tot, mein Leib ist ausgetrocknet, meine Brust ist dahin, die Milchgrößen sind vergangen. Wie sollte ich es haben? Gott sagte, ich verspreche es kommt so oder so. Und so tat es Wesley. Wie können wir das Zungensprechen annehmen und göttliche Heilung und all das Zeug? Es ist nicht für diesen Tag. Gott sagt, ich habe verheißen, in den letzten Tagen meinen Geist über alles Fleisch auszugießen. Er hat es verheißen und er tat es so oder so. Und die Wesley-Gemeinde mit all ihren Blütenstaubschwestern, den Baptisten, Presbyterianen, Gemeinde Christi, den Nazarenern, Heiligkeitspilger, vereinigte Brüder und was immer, starben gerade damit und die Gemeinde ging weiter. Was tat dann Pfingsten? Sie organisierten wie die Hülse, sie taten dasselbe, sie organisierten sich selbst wieder und machten sich so zur Hülse. Das stimmt. Pfingsten war wie Maria. Seht, was Maria tat am Pfingstfest. Was war der Fehler von Maria? Als einmal das Pfingstfest war und sie mit einer Gruppe von Würdenträgern konfrontiert wurde, mit Priestern, sie konnte ihren Sohn nirgends finden, sie ging 3 Tagesreisen zurück, sie hatte ihn dort gelassen, wie die moderne Gemeinde heute, etwa 3x5, 20, 25 oder 50 Jahre oder 75 Jahre zurück. Sie haben ihn dort am Pfingstfest gelassen. Maria ging zurück mit Josef. 3 Tage suchte sie ihn. Sie suchte ihn, konnte ihn nicht finden. Und als sie ihn fand, was fand sie? Sie fand ihn im Tempel. Er diskutierte über das Wort Gottes mit den Priestern. Und direkt in Front dieser Würdenträger, dieser Priester, ließ Maria den Vorhang fallen. Sie tat genau das, was sie nicht hätte tun sollen. Und hier nennt sie die Mutter Gottes. Eine Mutter sollte mehr Weisheit haben als ihr Sohn. Und sie sagte, dein Vater und ich haben dich mit Tränen in unseren Augen Tag und Nacht gesucht. Dein Vater und ich. Und sag so, dass seine Geburt nicht übernatürlich war, dass Josef der Vater von Jesus sei. Sie verleugnete die übernatürliche Geburt. Und Pfingsten hat das Zungenreden genommen und hat das Wort verleugnet. Sie haben die Geburt des Wortes verleugnet. Genau das taten sie.
She denied the supernatural birth. Right. Pentecost took speaking in tongues. They denied the birth of the word. Exactly what it did. He'll take so much of it.
Sie nahmen etwas, aber sie nahmen nicht alles. Sie verleugneten die Geburt des Wortes, genau wie Maria. Aber seht, da wird keine Organisation mehr sein nach diesem. Passt auf, das Wort selbst, wenn es auch erst 12 Jahre alt war, ein kleines Ding da noch in der Hülse, sagte, wisst ihr nicht, dass ich im Geschäft meines Vaters sein muss? Das Wort hat die Gemeinde gerade korrigiert dort. Weshalb tust du all diese Dinge? Du kannst es doch nicht tun. Wir werden die Türen für dich schließen. Wir lassen dich nicht mehr hinein. Wisst ihr denn nicht, dass ich im Geschäft meines Vaters sein muss? Die wahre übernatürliche Anziehung, sicher. Sie behauptete, er sei der Sohn Josefs, ein gewöhnlicher Mann. Oder was Pfingsten tat, sie sagten, er sei einer von 3. Ich weiß, das verletzt. 1 auf 3. Er war alle 3 in einem. Aber die Pfingsten, oh ja, er ist der Sohn des Vaters, des Heiligen Geistes. Oh, aber das wahre Wort sagt sofort, das sind nicht 3, da ist einer von ihnen. Ihr kennt das Wort Gottes nicht. Ihr könnt nicht 3 aus ihnen machen. Es ist nur einer. Seht, da werden keine Träger, keine Muttergemeinden, Denominationen mehr sein nach dieser Trägerhülse. Denn nach der Hülse kommt nichts mehr. Nur noch das Korn, stimmt das? Es muss das Korn sein. Dieselbe Art, die in die Erde ging. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und für immer. Ein Geist kommt über die Braut, um dieselben Dinge zu tun, die er tat. Es ist die Reproduktion des Kornes. Das Wort, wenn es auch noch jung war, sprach für sich selbst. Wisst ihr nicht, dass ich in der Sache meines Vaters sein muss? Hier liegt das Geheimnis der Botschaft. Genau das. Die Sache des Vaters. Was ist die Sache des Vaters? Könnt ihr euch vorstellen, was die Sache des Vaters für ihn war? Zu erfüllen, was Jesaja sagte. Eine Jungfrau wird empfangen. Zu erfüllen, was Jesaja noch sagte. Die Lahmen sollen hüpfen wie Hirsche und all diese Dinge, die geschehen sollten, wie Moses sagte. Der Herr, euer Gott, wird einen Propheten unter euch erwecken wie mich. Es war die Sache des Vaters, dieses Wort zu erfüllen. Wenn es durch diese Halme dieser natürlichen Frauen kam, was ist dann mit den Halmen dieser geistlichen Gemeindefrauen? Frauen bedeuten Gemeinden. Stimmt das? Was ist es dann jetzt? Wir müssen in der Sache des Vaters sein. Das muss der Weizen, das Korn zurückrufen. Ja, was muss es tun? Bestätigen. Malachi 4 bestätigen. Lukas 17,30 bestätigen. Hebräer 13,8 bestätigen. Johannes 14,12. Das Ganze, sein ganzes Wort bestätigen. Hebräer, ich meine Offenbarung, das 10. Kapitel, die Öffnung der 7 Siegel und die Geheimnisse Gottes, sogar der Schlangensame und all das würde manifestiert werden, sagte Gott. Heirat und Scheidung, all diese anderen Geheimnisse, die verborgen waren unter diesen Säulen während Jahren durch diese Theologen und so weiter. Aber jetzt ist die Stunde da, das ist die Sache des Vaters. Glaubt ihr, sie würden es empfangen? Sie möchten geehrt werden und sie sagen, ach, unsere Denomination, sie lehrt das nicht, aber die Bibel lehrt es. Das stimmt. Gott bestätigt es als Wahrheit, gewiss. Dieses Zeitalter zu erfüllen, wenn die 7 Siegel eben beweisen, dass die Denominationen nur Träger waren, das ist noch eine Sache des Vaters zu beweisen. Des Vaters Sache zu beweisen, zu zeigen, dass die Denominationen nicht seine sind. Sie sind menschengemachte Systeme, welche das Wort verleugnen. Das stimmt. Seht, ihr sagt, Maria, die große Jungfrau, am Kreuz nannte er sie niemals Mutter, er nannte sie Frau, Träger, nicht Mutter. Sicher, sie war ein Träger des Wortes, aber sie war nicht das Wort. Er war das Wort, ja. Seht, sie wurde auch nicht gefunden in der Auferstehung mit ihm. Er starb und ist auferstanden, denn er war das Wort. Sie war nur ein Träger. Sie starb und ist immer noch im Grab. Das stimmt. Sie war nur ein Träger, nicht seine Mutter, nicht Gott. Sie war nur ein Träger, wie die Gemeinden sind. Das stimmt. Es zeigt, dass sie nur ein Träger war, nicht das Wort. Wir wollen zum Ende kommen, indem wir sagen, oh, ihr pfingstlichen Falken, umherhüpfend wie Geier, an der Welt teilnehmt wie alle anderen, eine Form der Gottseligkeit habt, genug, um die Auserwählten zu verführen, wenn es möglich wäre, aber die Kraft verleugnet, wie der Prophet sagt. Ein vollkommenes Beispiel von dem, was Gottes Wort sagte, wie es in den letzten Tagen sein würde. Ein Zeitalter von Laodicea, nackt, blind, miserabel, arm, elend. Und sie weiß es nicht. Sie beansprucht, groß und reich zu sein und nichts zu gebrauchen. Und sie weiß nicht, dass sie sich verändert hat von einem Falken, einen dem Propheten ähnlichen Bruder, der das Wort Gottes aufrecht hält, ist sie zu einem Geier geworden und sie füttert ihre Leute mit toten kirchlichen Hasen. Das stimmt. Wacht auf! Wie könnt ihr erwarten, Erben zu sein mit den Adern, wenn solche Dinge da sind, in dieser großen Stunde, wo die Entrückung vor uns ist? O Christ, o Gläubige, wenn ihr nur Teilgläubige seid, bleibt noch etwas in den Versammlungen. Wir haben noch etwas für euch. Ich glaube, der Herr möchte, dass ihr das hört. Es ist spät, ich kann nicht mehr weitergehen, ich muss schließen, vielleicht können wir morgen es beenden. Lasst uns einen Augenblick unsere Häupter beugen. Ich möchte nicht, dass ihr auf meine Grammatik schaut, die ich gebrauche, aber beachtet einen Augenblick, was ich gesagt habe. Es ist deutlich genug, dass ihr es verstehen könnt, da bin ich sicher, wenn ihr möchtet. Wenn ihr heute Abend hier seid und ohne diese Erfahrung seid, nun, ihr sagt, ich habe im Geiste getanzt und bin umhergesprungen. Ja, die Falken tun dasselbe, die Krähen und die Geier tun es. Das meine ich nicht. Wovon ernährt ihr euch? Was ist eure tägliche Nahrung? Ernährt ihr euch vom Worte Gottes oder irgendeiner alten Sache, die vor Jahren gebraucht wurde? Ruht eure Erfahrung auch heute Abend auf etwas, das ihr vor vielen Jahren gehabt habt Oder ist es frisch und neu heute Abend, neues Manna, das eben vom Himmel fiel? Nährt ihr eure Seele daran und erwartet morgen etwas Gutes und Besseres? Wenn ihr nicht in dieser Weise seid, dann beugt eure Häupter und mit geschlossenen Augen und gebeugten Herzen stellt euch nun diese Frage vor Gott, nicht vor mir. Möchtet ihr eure Hand erheben, in diesem Zeugnis dieses sagen, Herr, bringe meine Seele in diesen Zustand und meinen Geist, dass ich mich nur am Worte Gottes nähren kann. Möchtet ihr eure Hand erheben? Gott segne euch. Gott segne euch. Ich weiß nicht genau, wie viele hier sind. Ich kann nicht sehr gut Mengen schätzen, aber etwa ein Drittel hat die Hand erhoben und sie möchten ihre Seele in den richtigen Zustand bringen. Wir wollen an Sie im Gebet denken, während wir jetzt unsere Häupter beugen. Teurer Gott, ich bin nur verantwortlich für das Sprechen des Wortes. Und durch diese einfachen kleinen Gleichnisse, diese Schattenbilder sehen die Menschen, dass das eine nicht mit dem anderen erben kann. Und wir wissen, dass wir in den letzten Tagen Menschen da sein werden, die entrückt werden, hinauf zum Himmel. Und einige von ihnen werden hier sein, wenn Jesus kommt. Und wir erwarten ihn sogar heute Abend. Ich denke daran, wie ich vor 30 oder 33 Jahren hier kniete. Vielleicht etwa um diese Zeit, etwa um 9.30 Uhr oder 10 Uhr. Ich betete für einen Vater, der verloren war. Heute Abend, Herr, bete ich für viele Väter und viele Mütter, Brüder und Schwestern. Möchtest du nicht Gnade schenken, teurer Gott? Es ist jetzt zu spät für meinen Vater, damit er etwas dafür tun kann. Er ist hinter diese Lebenslinie gegangen. Bald, Herr, werden wir alle diesen Weg gehen. Auch ich muss gehen. Jeder Mann, jede Frau, jedes Mädchen, das hier ist, muss diesen Weg gehen. Und wir werden verantwortlich sein für das, was wir tun mit dem Worte Gottes. Wie klein schien dieser Mann in den Augen Davids, als er auf ihn spuckte? Wie klein werden sich jene Leute fühlen, die auf Jesus das Wort gespuckt haben, wenn er zurückkommt, jene, die ihn durchstochen haben? Wie klein werden sich die Menschen fühlen, die von hier weggegangen sind, wenn es nicht in griechischen Worten und so weiter, aber in deutlicher Natur von Gott, dem Schöpfer, gelehrt wurde? Und sie sehen, die Träger des Wortes sehen und das Wort selbst sehen und die Stunde kennen, in der wir leben, um dass die Erntezeit hier ist. Teurer Gott, lass uns nicht zurückkehren zu irgendeinem Unsinn der Welt, sondern mögen wir ihn heute Abend von ganzem Herzen empfangen. Und Herr, schaff in mir einen guten Geist, den Geist des Lebens, damit ich all deine Worte glauben kann und Jesus das Wort annehmen kann, denselben gestern, heute und für immer, und an diesen Anteil glaube, der diesem Zeitalter zugeteilt ist. Gewähre es, Herr, ich bitte es im Namen von Jesus. Nun möchte ich jeden fragen, der hier ist und ernst über dieses nachdenkt. Wir haben keine Gemeinde für euch, die ihr erwählen könnt. Wir haben ein Taufbecken dort, um euch zu taufen. So viele, die glaubten, wurden getauft. Und wenn ihr nie in einer christlichen Taufe getauft wurdet, das bedeutet nur nicht besprengen oder übergossen werden, das bedeutet untertauchen, nicht in einen Titel, Vater, Sohn, Heiliger Geist, sondern im Namen von Jesus Christus, wie die ganze Gemeinde getauft wurde, bis die katholische Kirche 303 drei Götter brachte und drei Formen der Taufe in dreifachen Titel. Wenn ihr dieses noch nicht habt, morgen um 10 Uhr sind die Kleider und alles bereit für euch dort unten. Möchtet ihr nicht kommen und euch zu Jesus Christus stellen, nicht zu uns? Wir haben hier keine Gemeinde, um für euch zu sorgen. Geht in irgendeine Kirche, in die ihr wollt. Aber bitte glaubt dieses Wort. Wenn ihr es tut, dann sagt Amen. Gott segne euch. Wenn irgendetwas ist, mit dem wir euch helfen können, wir sind dafür da. Ich weiß, dass Kranke hier sind. Unsere Zeit für eine Gebetslinie ist verstrichen. Ich möchte, dass ihr nun etwas für mich tut. Ihr sitzt neben jemand, legt eure Hand auf diese Person und ohne Zweifel legt ihr eure Hand auf einen Adler. Vielleicht ein Adler, der irgendeine Geierspeise irgendwo gegessen hat und krank wurde. Sie möchten es nicht mehr, sie möchten daraus herauskommen. Sie sind der Sache krank und müde. Sie sitzen heute Abend hier und sehen, was die Adler wirklich essen können, das Wort, dass sie einen lebendigen Christus unter ihnen haben, der sich lebendig zeigt, derselbe gestern, heute und für immer. Und sie möchten nicht mit der Hülse erben, diese wird verbrannt, alles Stroh und die Dinge wird verbrannt werden. Der Mähdrescher kommt und schlägt den Weizen heraus, sie möchten Weizen sein. Einige von ihnen sind krank, einige sind körperlich krank. Und ich möchte, dass ihr betet. Bete, Adler, für deinen Bruder, deine Schwester Adler, so wie ich für dich hier bete. Möge der Geist Gottes über euch kommen. Denkt daran, ich gebe euch die Speise des Adlers, die Verheißung Gottes. Er nennt seine Propheten Adler, er nennt sich selbst Adler, er ist Jehova Adler. Und während ihr einander die Hände aufgelegt habt, betet für sie. Unser himmlischer Vater, dein Wort sagt, der letzte Auftrag, den du deiner Gemeinde gabst, geht in alle Welt, predigt das Evangelium, der Hauptauftrag. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer glaubt, wird nicht verurteilt werden. Diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. In meinem Namen werden sie Teufel austreiben. Sie werden mit neuen Zungen sprechen. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Und wenn sie Schlangen aufnehmen, wird es ihnen nicht schaden. Und wenn sie die Hände auf die Kranken legen, dann wird es besser mit ihnen. O Jehova Adler, nähre deine Kleinen heute Abend mit diesem Wort, Herr. Sie sind in Nöten. Das ist die Nahrung, die sie brauchen. Das ist, was sie brauchen. Zu wissen, was die Nahrung ist, was so spricht der Herr ist. Du hast verheißen, wenn sie einander die Hände auflegen, dann würden sie genesen. O Herr Gott, nimm alle Zweifel und Geierideen hinweg von uns und wir nähren uns ernsthaft auf der Adlerspeise, dem Worte Gottes. Lass jeden unreinen Geist, der in diesen Leuten ist, jeden Geist des Zweifels, jeden Geist der Furcht, jeden denominationellen Anspruch, jede Gewohnheit, jede Krankheit, die unter diesen Leuten ist, möge sie weggehen im Namen von Jesus Christus. Möge es aus dieser Menschengruppe rauskommen und mögen sie von dieser Stunde an frei sein, dass sie die Adlerspeise essen können, die wir glauben, dass du uns diese Woche sendest, Herr. Breche diese Siegel und zeige uns diese Geheimnisse, die seit Grundlegung der Welt verborgen waren, wie du verheißen hast. Sie gehören dir, Vater, im Namen von Jesus Christus. Amen. Alle, die glauben und dies annehmen, steht auf und sagt, ich glaube es, ich nehme an, was Gott mir verheißen hat, ich empfange, der Herr segne euch. Das ist wunderbar. Alle stehen, das ist gut. Lasst uns dieses Lied zu ihm singen. Ich liebe ihn, denn er liebte mich zuerst. Alle miteinander. Wenn ihr ihn liebt, dann hebt eure Hände. Ich liebe ihn, weil er mich zuerst geliebt hat und mein Heil erkaufte am Stamm von Golgatha. Ist er nicht wunderbar? Schüttelt einander die Hände. Bruder Adler, wende dich. Schwester, schüttle die Hände, während wir singen. Wir wollen noch einmal die Hände zu ihm erheben. Und er macht uns zu Adlern. Wie wisst ihr, wie wird die Welt wissen, dass ihr Jesus liebt, wenn ihr einander liebt? So kann es die Welt sehen. Gott sieht deinen Glauben, die Welt sieht deine Taten. Liebt einander, seid freundlich miteinander, sprecht miteinander, habt Geduld miteinander. Und wir werden euch alle weiteren Instruktionen geben über die Taufe, über das Suchen des Heiligen Geistes. Wir haben hier keine Räume, ihr versteht es, kein alter Altarruf. Wenn Gott euch überzeugt hat, dass dies die Wahrheit ist, dass Jesus Christus dasselbe ist, gestern und heute und für immer, und ihr euch zu ihm stellen wollt, geht und lasst euch in seinem Namen morgen taufen.